Das ist der Roadcast Mafialand, die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L., ein Podcast des Südwestrundfunks. Wenn ihr Mafialand jetzt schon komplett hören möchtet, findet ihr alle 8 Folgen in der ARD Audiothek. Ihr hört Folge 1 der 8-teiligen Podcast-Serie.
Und noch ein Hinweis. Mario L. wurde 2019 in Kalabrien wegen Erpressung und Mitgliedschaft in einer mafiösen Vereinigung verurteilt. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Die Bestätigung in dritter Instanz steht aus. Er selbst hat die Vorwürfe immer abgestritten. Unsere zahlreichen Versuche, Mario L. um eine Stellungnahme zu bitten, blieben bislang unbeantwortet. Zu den Vorwürfen wollte sich Mario L. uns gegenüber bislang nicht äußern.
In den frühen Morgenstunden durchsuchten 180 Beamte in Baden-Württemberg 6 Wohnungen und 4 Gaststätten.
Das ist eine Nachricht vom 9. Januar 2018.
Damals ist die Polizei bei Nacht und Nebel ausgerückt, um mehrere Männer unsanft aus ihren Betten zu reißen.
Unter anderem in Fellbach, Waiblingen, Winnenden, Metzingen sowie in Achern im Ortenaukreis.
Und es sind nicht irgendwelche Männer, die die Polizei da in Handschellen abführt.
Sie stehen im Verdacht, der kalabrischen Mafia-Organisation 'Ndrangheta anzugehören.
Die 'Ndrangheta ist die mächtigste italienische Mafia-Organisation der Welt.
Und diese Polizeiaktion in Baden-Württemberg vom 9. Januar 2018 gehört zu einer der größten Razzien der jüngeren Geschichte gegen die 'Ndrangheta.
Gleichzeitig gab es auch in Italien eine groß angelegte Razzia gegen den 'Ndrangheta-Clan Pharao Marincola.
Und in Italien geht der Polizei einer ins Netz, den man auch im Ländle ziemlich gut kennt.
Dort wurden 160 Verdächtige festgenommen, darunter auch der Stuttgarter Wirt Mario. Er stand bereits in den 90er Jahren unter Mafia-Verdacht und sorgte für Schlagzeilen, weil CDU-Politiker Günther Oettinger zu seinen Stammgästen gehörte.
Und genau um diesen Mario geht's hier.
Ich weiß nicht, also jetzt gab ich keine Zeit, ich muss arbeiten, tut mir leid.
Ja, geschäftig ist Mario immer, da sind sich alle einig.
Nur für was für Geschäfte, da scheiden sich die Geister.
Die, die Mario L. etwas privater kennen, die sagen zum Beispiel sowas hier über ihn.
Ein guter Gastgeber, ein sehr freundlicher Mensch.
Oder sowas.
Mario war ein Mensch, lustig und volle Bulle.
Und die, die sagen wir mal eher beruflich mit ihm zu tun haben, die klingen so.
Er ist von herausragender Bedeutung. Er ist sozusagen der Kopf der italienischen Gruppe in Deutschland.
Oder das hier.
Das ist Champions League innerhalb Deutschlands für die 'Ndrangheta.
Also machen wir uns auf die Suche nach der wahren Geschichte von Mario L.
Irgendwo zwischen lustigem Pizzabäcker in Stuttgart
und vermeintlichem Kopf der mächtigsten italienischen Mafia in Deutschland.
Dieser Roadcast führt uns quer durch Baden-Württemberg.
Bis in den hintersten Winkel Kalabriens, dem Mutterland der 'Ndrangheta.
Ich bin Birgit Tanner.
Und ich Helena Piontek. Das ist der Roadcast Mafialand. Die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. Ein Podcast des Südwestrundfunks.
Folge 1. Der verlorene Sohn.
So, wo fangen wir jetzt eigentlich an?
Wir fangen da an, wo alles begann. In Mandatoriccio.
Mandatoriccio. Ich glaube, das I spricht man nicht aus.
Ja, danke. Danke für die schöne Korrektur. Wissen wir aus zuverlässiger Quelle, dass das I am Ende nicht gesprochen wird.
Kilometer liegen zwischen Stuttgart und Mandatoriccio, also dem Ort, an dem Mario L. einen Großteil seines Lebens verbracht hat und dem Ort, an dem er geboren und aufgewachsen ist.
Und genau hier, im hintersten Zipfel Kalabriens, hoffen wir, die Antwort zu finden. Wer ist Mario L. und was ist dran an den Mafia-Vorwürfen?
Auf jeden Fall ist es ein ganz schönes Dorf.
Ja.
Das sieht mittelalterlich aus, da ist so ein Torbogen. Alte Steinhäuser, nichts verkommen, total aufgeräumt hier. Ne? Das ist schon fast schon ein bisschen deutsch.
Ja, es sieht total schön aus. Also wir sind hier ja schon durch Dörfer gefahren, wo irgendwie überall der Putz abbröckelt. Mhm. Aber hier, sag mal, brennen die hier Scheiterhaufen ab? Was ist das?
Ja, da ist, glaube ich, morgen ist ein Feiertag. Und ich glaube, das ist so ein Ritual. Morgen ist Maria Empfängnis. Das ist in ganz Italien Feiertag. Die sind ja katholisch. Und da brennen die diese Scheiterhaufen ab. So, dann packen wir mal. Ne? Ja. Schauen wir mal, was hier los ist in meiner Gruppe.
Und jetzt so irgendwie diese Männer hier zu fragen, das ist irgendwie schon komisch. Ich weiß nicht.
Ja, vielleicht sprechen wir nicht jetzt die am Marktplatz an, sondern vielleicht so ältere Leute, die uns noch das...
Nur ein paar alte Karten. Ich würde reingehen und fragen, sprechen Sie Deutsch?
Ja, dann lass uns das mal machen.
Spricht irgendjemand von Ihnen Deutsch?
Ja, bitte.
Ja, okay. Also das war jetzt schon echt irgendwie unerwartet, ne? Mhm. Also da stehen wir mitten im Nirgendwo, in einem winzigen Bergdorf in Kalabrien, so am alleruntersten Zipfel. Und dann gehen wir in diese Bar rein und du fragst, sprechen Sie Deutsch?
Ja, und dann sprachen die Deutsch, als hätten die auf uns gewartet.
Genau, die drehen sich 5 Männer ohne zu zögern um und sagen, ja, bitte.
Logisch, sprechen wir Deutsch.
Als wäre Schwäbisch das eigentlich ein bisschen.
Also Sie haben da gearbeitet mal, oder?
Ich habe gearbeitet in Ballendorf.
Ach so, 4 Jahre. Und wie lange Sie?
18 Jahre habe ich.
18 Jahre?
In Deutschland.
Ich bin nicht lange in Ballendorf.
Ja?
40 Jahre. Ich bin die Freundin von Mario.
Ach, Sie sind ein Freund von Mario?
Ja.
Und was macht ein Freund von Mario. Also in dem Dorf, da kennt echt jeder jeden, oder?
Wo wir Mario L. aber finden, wollen Sie uns partout nicht sagen. Aber Sie schicken uns zu einer Frau, die ein paar Meter von der Bar entfernt einen kleinen Laden hat. Und mit der sollen wir sprechen. Die Frau ist um die 60, vielleicht 1,60 groß. Schlank, dunkle, schulterlange Haare.
Wir haben das doch gerade.
Ah, das Tukas.
Und wir sind eigentlich auf der Suche nach Mario.
Und typisch italienisch, ne? Laute Stimme, große Gesten, total impulsiv. Und die Frau, die da in der Tür ihres kleinen Ladens steht, die kommt beim Thema Mario L. richtig in Fahrt.
Ja, später wird uns dann auch klar, warum. Denn dieser Mario L., der jahrelang in Stuttgart gelebt und gearbeitet hat, der 2019 wegen der Mitgliedschaft in der Mafia und weiterer Delikte in Italien verurteilt wurde, der ist kein anderer als ihr älterer Bruder.
Und sie zeichnet ein ganz anderes Bild von Mario L. Eins, das nichts mit Mafia, Drangheta oder irgendwelchen illegalen Geschäften zu tun hat.
Fleißig ist er gewesen und hilfsbereit, erzählt sie uns. Er war großzügig und hat immer viele Geschenke gemacht. Geld, das hat er sogar gespendet, obwohl er sich das so hart verdienen musste.
Jeder, der ihn kennt, mag ihn, erzählt seine Schwester, auch die Deutschen. Und über Mario sagt sie, der liebt Deutschland über alles.
Ihr Bruder ist auch der Erste gewesen, der ein italienisches Restaurant in Deutschland eröffnet hat, behauptet sie. Der Mario, der hat den Deutschen überhaupt erst gezeigt, was Spaghetti sind.
Die ganze Familie hat für die Deutschen gearbeitet. Der Vater hat den Oregano gepflückt und dann fuhr Mario mit Kisten voll Kräutern, Salami und Schinken nach Stuttgart.
Und die Mutter von Mario und seiner Schwester, die weinte jedes Mal bitterlich, wenn ihr Mariuzzo wieder mal seine Sachen packen musste, um nach Deutschland abzureisen.
Ja, die Mama. Für den kalten deutschen Winter hat die ihm extra dicke Wollpullis gestrickt, erzählt die Schwester. Und als die kaputt gingen, hat er eine ganze Woche lang geweint, weil er nichts mehr zum Anziehen hatte. So einer ist der Mario, sagt sie.
Sein ganzes Geld hat er mit seinem Restaurant und den Pizzen verdient, sagt sie. Und als es dann gut lief, hat er seiner Mutter aus Dank den Campingplatz unten am Meer geschenkt.
Großzügig, das ist Mario L. nämlich. Und dann fragt sie, wissen Sie, was seine einzige Schwäche ist? Dass er allen hilft, egal ob gut oder böse, hübsch oder hässlich.
Mario ist kein Mafioso, sagt sie. Er ist absolut unschuldig. Das Einzige, was Interpol ihm vielleicht nachweisen konnte, ist seine Schwäche für Frauen. Basta, mehr nicht.
Der Mario L. ist eigentlich schon fast sowas wie ein Gutmensch, oder?
Ja, ein richtiger Schaffer, ne? Das passt ja eigentlich ganz gut zu den Schwaben.
Ja, mit großem Herz, vor allem für die Mama.
Und für Deutschland.
Aber Deutschland scheint ihm ja gar nicht so gut bekommen zu sein, weil 2018 wurde er ja im Rahmen der Operation Styx festgenommen, gerade eben wegen seiner Geschäfte in Deutschland.
So,
Jetzt müssen wir aber gleich, glaube ich, da sein. Ich glaube, da vorne. Kann es sein?
2019 wird Mario L. in Italien verurteilt. Wegen Erpressung und Mitgliedschaft in der Mafia. Ein mutmaßlicher Mafioso also, der jahrzehntelang in Stuttgart gelebt und gearbeitet hat? Was hat denn überhaupt die italienische Mafia ausgerechnet in Baden-Württemberg zu suchen?
Na, Schild Untereisesheim.
Okay.
So, Untereisesheim.
Genau wegen dieser Frage sind wir heute in Untereisesheim. Untereisesheim bei Heilbronn, etwa eine Stunde von Stuttgart entfernt. Hier findet im Gemeindesaal heute das jährliche Männerfestspiel statt. Und genau da hoffen wir Antworten über die Mafia zu finden.
Sie, es sind 104 Leute und wir sind jetzt schon 120, wissen? Wirklich, es tut mir leid. Martin, tut mir leid. Du kannst nicht ändern.
Birgit und ich wurden zum Glück noch reingelassen, aber auf jeden Fall eine harte Tür beim Männerfeschbar. Also einmal im Jahr treffen sich hier die Männer aus Ober- und Untereisesheim, dann gibt's erstmal Feschbar, also Brot, Bier, Leberwurst, sowas. Und dann kommt ein Vortrag.
Und genau wegen diesem Vortrag sind wir hier. Denn heute spricht hier Sandro Mattioli. Und zwar über das Thema Mafia, speziell in Baden-Württemberg.
Sandro Mattioli ist ja schon so der Experte, was die Mafia in Deutschland angeht.
Ja, eigentlich ist er Journalist. Aber 2007 hat er den Verein Mafia Nein Danke gegründet. Und das ist der einzige Anti-Mafia-Verein in ganz Deutschland.
Und normalerweise spricht er eher vor Fachpublikum oder gibt Berichte raus.
Aber hier kommt er halt gebürtig her. Und hier ist er halt nicht der Herr Mattioli, sondern hier ist er halt für die meisten einfach der Sandro.
Das hier ist eine Karte, die ich angefertigt habe.
Auf der Leinwand ist jetzt eine stilisierte Landkarte von Bayern zu sehen und die ist übersät mit vielen kleinen Punkten.
Das sind einfach mal für Bayern Treffer, die ich in meinem Aktenbestand habe, nur um zu verdeutlichen, wie dicht letztlich wir Mafia-Präsenzen haben. Und wenn man diese Karte jetzt für Baden-Württemberg machen würde, kann ich jetzt so aus dem Stegreif sagen, also wir haben Mannheim, Mosbach, Heilbronn, Neckarsulm, Schweigern, Stuttgart, Waiblingen, Fellbach, Esslingen, Metzingen, Reutlingen, Tübingen, dann unten Bodensee, Friedrichshafen, Singen, Engen. Also man käme, glaube ich, auf eine ähnliche Dichte. Es gibt von einem bekannten italienischen Antimafia-Staatsanwalt Nicola Carteri die Aussage, dass die Ndrangheta mindestens 60 Lokale hätte, also in Ortsvereinen, kommen wir gleich noch dazu, und damit mindestens 3000 Mitglieder in Deutschland. Finde ich es jetzt nicht ohne.
Also 3000 Mitglieder der Ndrangheta hier bei uns in Deutschland.
Ja, mich hat das auch total umgehauen.
Also wo sollen die überhaupt sein? Bewusst habe ich jedenfalls noch nie einen Mafioso hier gesehen.
Ja, ich eigentlich auch nicht, ja. Aber wahrscheinlich ist es genau das Ziel. Man sieht sie nicht, man hört sie nicht. Und trotzdem sind sie da.
Schon ein bisschen komisch, die Vorstellung. Also 3000 Mitglieder der Ndrangheta, der mächtigsten italienischen Mafia-Organisation. Die Ndrangheta, die dominiert ja weltweit den Handel mit Kokain und verdient damit Milliarden.
Aber die Frage ist ja, was hat unser Pizzabäcker Mario L. damit zu tun?
Und da gibt es eine Figur, die sehr interessant ist. Dieser Mario L. galt eine Zeit lang, gilt vielleicht immer noch als wichtigster Mafioso von Stuttgart.
Also, dass Mario L. als wichtigster Mafioso von Stuttgart gelten soll, finde ich schon echt ein Hammer.
Ja, also was muss man denn machen, um diesen Titel zu bekommen? Weißt du, was ich meine?
Ja, dann ist man ja nicht irgendeiner, der so ein bisschen Pipifax ausführt, sondern dann ist man ja jemand.
Ja, dann ist man schon eine führende Nummer eigentlich. Also das soll uns Mattioli jetzt gleich nochmal erzählen.
Gibt es da einen Parkplatz? Ja. Bieg mal da hinten links ab.
Genau. Ja, okay.
Ja, merkt das.
Hier kann ich parken.
Genau. Das machen wir jetzt einfach mal. So einfach kann es sein. Was ist das denn eigentlich für ein Typ? Was hat er eigentlich gemacht?
Nach allem, was ich über ihn gehört habe, ist es ein sehr umgänglicher Mensch. Sehr freundlich, jovial, fröhlich. Also sowas wie quasi so ein Musterdeutsche Vita Italiener.
Soweit deckt sich das also mit dem, was seine Schwester uns erzählt hat.
Ja, die Beschreibung glaube ich ja auch sofort. Es gibt alte Fernsehberichte, da sieht man Mario L. eigentlich immer nur fröhlich durch seine gut besuchte Wirtschaft wuseln.
Stimmt, die Aufnahmen, die sind aus den frühen 90ern. Da sieht man Mario mit ja, so dunklen Locken, Schnauzer, ein kleinerer Mann, der eigentlich immer am Strahlen ist.
Er hat aber schon von Anfang der 90er eine Rolle für den Drangheta, die, glaube ich, bis heute nicht wirklich klar beschrieben worden ist. Er wurde vereinzelt als Finanzminister genannt. Es finden sich Akten, wo es heißt, er hätte 146 Lokale, direkt und indirekt.
146 Lokale, das klingt ganz schön viel. Als Besitzer eingetragen war er aber über die Jahre gerade mal bei 2 oder 3 Restaurants. Das bekannteste und älteste ist die Pizzeria Da Mario im Stuttgarter Vorort Weilimdorf.
Und der ganze Rest? Zum einen, erzählt Sandro Mattioli, muss man solche Zahlen immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Denn Ermittler haben jetzt nie eine Liste gefunden, auf der steht, diese Lokale gehören alle zu Mario L. Aber unstrittig ist, dass Mario L. über seine eigenen Restaurants hinaus Einfluss auf eine ganze Reihe weiterer Gaststätten hatte.
Da hat er dann zum Beispiel Strohmänner als Inhaber eintragen lassen. Da gibt es abgehörte Telefonate, in denen Mario L. einen italienischen Wirt in Baden-Württemberg anruft und sagt, ab morgen machst du keinen Mittagstisch mehr. Und daraus schließen die Ermittler dann, dass der eingetragene Besitzer hier in Wirklichkeit gar nicht das Sagen hat.
Aber klar ist, er war Anlaufstelle für verschiedene Mafiosi. Also wenn die in Stuttgart was wollten, dann gibt es 2, 3 Leute, die in Frage kommen, und er war eben einer von den Leuten.
Ganz gleich, welche Aufgaben Mario L. konkret gehabt haben soll, Kontaktmann der Drangheta in Deutschland zu sein, klingt auf jeden Fall nicht besonders gut.
Was auch klar ist, dass er bestens in die deutsche bürgerliche Gesellschaft integriert war. Überraschenderweise, weil eigentlich wussten ja alle, dass er wahrscheinlich zur Mafia gehört.
Die Spitzenkontakte von Mario in die Welt von Promis und Politik sehen wir uns übrigens in der nächsten Folge noch genauer an. 2018 wird Mario L. ja dann im Rahmen einer spektakulären Razzia, der Operation Styx, festgenommen. Aber worum geht's denn damals genau?
Im Kern stand bei dieser Operation eine Masche, die alte Form von Schutzgelderpressung ersetzt hatte. Früher war es so, dass Mafia-Vertreter bei Gaststätten vorstellig geworden sind und eben Geld verlangt haben. Im Fall der Operation DJ war das beispielsweise Wein von einer Kellerei in Kalabrien. Manche Gastwirte haben da auch mitgemacht, andere haben probiert, sich dem zu entziehen und haben dann einen Anruf vom Boss des Clans gekriegt oder auch sogar persönlichen Besuch.
Was ich nicht so ganz verstehe, also jemand verkauft an einen italienischen Gastwirt ein Produkt. Erschließt sich mir jetzt noch nicht so wirklich, was ist daran genau strafbar?
Das ist tatsächlich eine interessante Frage, die Sie hier aufwerfen. Es ist nämlich so, wenn ich mit einer Pistole wohin gehe und sage, ihr müsst in Zukunft jeden Monat 1.000 Euro, 2.000 Euro an mich bezahlen, ist es eine Erpressung. Wenn ich aber hingehe und sage, ich würde dir gerne ein Produkt von unserer Weinkellerei anbieten und ansonsten ruft da jemand an, ist es eine Nötigung. Das hat einen sehr viel niedrigeren Strafrahmen. Im Grunde geht es genau darum. Und der Gewinn ist dann eben halt da drin, dass man die komplette Lieferkette im Grunde in Mafia-Hand hat.
Da werden also offenbar hier in Baden-Württemberg und mutmaßlich auch in anderen Teilen Deutschlands systematisch italienische Gastronomen erpresst. Und laut Ermittlern soll Mario L. genau da mitgemischt haben.
Ja, und dann laufen anscheinend zusätzlich noch mehrere tausend Mafiosi durchs Land. Baden-Württemberg soll sogar das Bundesland mit der höchsten Dichte an Mafiosi sein. Aber wirklich etwas mitbekommen tut man davon nicht. Und für mich findet die Mafia im Grunde auch überhaupt nicht statt. Weder in der Presse noch in meinem Alltag.
Warum haben wir so einen blinden Fleck, wenn es zur italienischen organisierten Kriminalität kommt?
Weil die Deutschen einfach Italien als Sehnsuchtsland auserkoren haben, aus sehr guten Gründen. Italien ist ein tolles Land, gutes Essen, schöne Landschaft, tolles Meer, gastfreundliche Leute und so weiter. Das ist eben ein verkürztes Bild. Aber es wird eben übertragen auf so Mafia-Phänomene, die dann halt irgendwie so was Folkloristisches haben. So, das ist ja, ja, das ist ja irgendwie der nette Mario, der einen Schnaps ausgibt oder sowas. Und man nimmt nicht eben wir Deutsche lassen uns leicht blenden, wenn Leute irgendwie freundlich daherkommen, dann schaffen wir es nicht, diesen Schritt zu tun und zu sagen, okay, die Fassade kann zwar freundlich sein, aber es kann trotzdem ein Wolf im Schafspelz sein.
Das frage ich mich ja auch die ganze Zeit. Wie erkenne ich denn, ob einer Mafioso ist oder nicht? Also ist mein Pizzabäcker, bei dem die Pizza so lecker ist, am Ende auch ein Wolf im Schafspelz? Nach außen hin scheint mir der auf jeden Fall völlig harmlos.
Und da ist halt das Problem, wenn die eben nicht rumgehen und sagen, wir erschießen jetzt deutsche Gastwirte, sondern wenn die sagen, wir unterwandern die Gesellschaft, wir knüpfen Kontakte in die Politik mit dem Ziel, dass wir hier weiter prosperieren können, dann wird es sehr schwierig sein, gegen so eine Organisation vorzugehen.
Die 'Ndrangheta scheint also eine Gruppe des organisierten Verbrechens zu sein, die wahnsinnig gut darin ist, möglichst unschuldig auszusehen, bloß kein Aufsehen erregen. Und dann lassen sich die Geschäfte ganz in Ruhe abwickeln.
Ich arbeite jetzt 15 Jahre ungefähr zu dem Thema. Seit 10 Jahren äußere ich mich für Mafia Nein Danke und probiere, die Leute dafür zu sensibilisieren, dass wir hier eine Gefahrensituation haben. Wenn dieses Bewusstsein, wenn die Verknüpfung nicht erfolgt, zu sagen, wir haben eine kriminelle Organisation, die in Italien mordet, die in Italien die Gesellschaft destabilisiert, die ist jetzt auch hier. Das heißt, der erste Schritt ist schon passiert, wir haben die Leute vor Ort. Der zweite Schritt ist, dass Gelder investiert werden, dass es um Korruption geht, dass es um Unterwanderung von gesellschaftlichen Schlüsselbereichen geht. Wenn dieser Schritt nicht verhindert wird, dann werden wir die gleichen Zustände wie in Italien haben.
In Italien beherrschen die Mafia-Familien das organisierte Verbrechen. Aber in Deutschland? Wenn ich die Nachrichten anschalte, scheinen eigentlich nur immer die sogenannten arabischen Clans ein Problem zu sein.
In Deutschland ist es so, dass im Grunde immer die gerade sichtbarste Organisation bekämpft wird. Das können mal vietnamesische Gruppierungen sein, es können mal Rockergruppierungen sein. Es waren auch 2007 die Italiener, jetzt eben sind es die sogenannten Clan-Kriminellen. Was der wirtschaftliche Schaden oder das wirtschaftliche Gefahrenpotenzial anbelangt, würde ich sie sehr viel höher als die Clan-Kriminalität einschätzen. Aber trotzdem lässt man sie im Grunde weitgehend gewähren.
Da steht alte Kälte geradeaus.
Ach, sehr gut, schon angeschrieben.
Ach, das ist diese alte Kälte. Das ist ja riesig. Das ist ein riesiger Saal.
So groß habe ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorgestellt. Aber ich weiß auf jeden Fall, es ist halt ja, total die große Event-Location bei Stuttgart in Fellbach.
Und genau hier in der alten Kälte in Fellbach bei Stuttgart und generell hier im Rems-Murr-Kreis war auch Mario L. bestens bekannt. Denn in der Gegend hier haben sich besonders viele Auswanderer aus Kalabrien angesiedelt.
Hier treffen wir Peter Schwarz. Er ist Mitglied der Chefredaktion im Waiblinger Zeitungsverlag und er weiß genau, welche Feste in der alten Kälte gefeiert wurden und in welchem Netzwerk sich Mario L. hier bewegt haben soll.
Da vorne steht ein sehr großer Mann. Ich glaube, das ist unser Mann. Das könnte doch Peter Schwarz. Waiblinger Zeitungsverlag sein.
Ne? Das ist so ein richtiger, klassischer Lokaljournalist, wie man ihn in jeder Stadt in Deutschland bräuchte.
Ein Wühler.
Einer, der nicht locker lässt, ein Wadenbeißer. Einer, der dranbleibt, der weiterguckt. Und genau sowas bräuchte man überall.
Gut, dann gehen wir mal. Bin ich gespannt. Hallo.
Sollen wir mal reinschauen in die alte Kälte, was das für ein Ort ist?
Fellbachs gute Stube, da sind sonst auch politischer Aschermittwoch der CDU Baden-Württemberg, trifft sich hier, da wird dann das Badener Lied gesungen, Preußen mit viel schönen Reden und die Nationalhymne, oder es ist eine Weinmesse, unsere besten Württemberger. So ein bisschen ein Zentrum des gesellschaftlichen Lebens in Fellbach. Und war eben auch mindestens einmal Schauplatz so eines kalabrischen Festes. Das war so eine relativ sagenumwobene Veranstaltung, wo sich viele sehen ließen. Natürlich ganz stark so die kalabrische Community, die in den 60er Jahren hier als Gastarbeiter nach Fellbach kamen.
Mittlerweile ist Deutschland längst ein Einwanderungsland, aber in den 50er Jahren war das noch total anders. Damals fehlen halt in Deutschland Arbeitskräfte, die dieses Wirtschaftswunder hätten stemmen können. Gell?
Ja, und 1955 schließen dann Westdeutschland und Italien deshalb auch das erste Anwerbeabkommen. Und in den darauffolgenden Jahren kommen dann echt zigtausend Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten an. Gastarbeiter hat man die damals genannt. Der Begriff war damals eigentlich schon beschönigend, weil Gäste arbeiten schließlich nicht und Deutschland war auch echt kein besonders herzlicher Gastgeber.
Und damals haben sich eben an verschiedenen Orten kleinere und größere Communities gebildet, so wie hier in Fellbach, wo dann besonders viele Menschen aus Kalabrien wohnen. Und das ist dann eine ideale Ausgangslage für die Mafia, in diesen Communities anzuknüpfen.
Das heißt ja nicht, dass jede Gastarbeiterfamilie irgendwie Mafia-Kontakt hat. Also nichts wäre fälscher. Die meisten Leute sind hier gekommen und haben sich anständig und fleißig was aufgebaut.
Also der Peter Schwarz, der ist echt eine total imposante Erscheinung. Riesengroß, ist aber eben auch so ganz offen. Der redet frei von der Leber weg, kennt kein Tabu, erzählt uns von seiner Arbeit und hält auch nichts zurück.
In der alten Kelter können wir leider nicht in Ruhe sprechen. Deshalb laufen wir mit Peter Schwarz schön durch die Fellbacher Weinberge.
Es gab hier einen, der war kein kleiner Fisch, sondern der gehörte mutmaßlich wirklich zu Strippenziehern. Manche sagten dann, er ist Statthalter des Pharao Marinkola-Clans in Baden-Württemberg.
Der Peter Schwarz, der redet hier von Mario L. Und das ist ja eben der, der hier im Rems-Murr-Kreis so wahnsinnig hohes Ansehen genossen hat und der die prestigereiche alte Kelter locker füllen konnte für seine kalabrischen Abende.
Und der Pharao Marinkola-Clan, das ist die 'Drangheta-Familie aus Kalabrien, der Mario L. angehören soll. Und die eben auch bis hier nach Baden-Württemberg ihre Fühler ausgestreckt hat. Was das für ein Clan ist, das klären wir später nochmal ganz genau.
Es war klar, der war jetzt nicht irgendwie nur ein kleines Licht. Und die Verurteilung hat uns in der Einschätzung dann schon bestätigt. Der war eben nicht bei denen, die jetzt mit geringen Haftstrafen davonkamen oder dem man gar nichts nachweisen konnte. Wir haben seine Geschichte so ein bisschen aufgerollt, haben geschaut, wo gibt es Pizzerien, die vielleicht mit ihm in Verbindung stehen. Im Gesundheitszentrum in Winnenden tauchte er dann im Impressum der Gaststätte auf, also am Rems-Murr-Klinikum.
Das haben wir ja von Sandro Mattioli schon gehört, das mit den 146 Gaststätten. Ob er die wirklich alle kontrolliert hat, wissen wir nicht. Aber zumindest in der Pizzeria in Weilendorf und eben auch hier im Restaurant des Rems-Murr-Klinikums in Winnenden, da trat Mario L. ganz offiziell als Besitzer auf.
Die Galerie aufzumachen, in diesen Pizzerien können Sie essen und diese meiden Sie wieder, das funktioniert halt so nicht. Und das haben wir auch besprochen mit einem Kriminalisten. Ich habe ihn gefragt, kann ich jetzt eigentlich noch Pizza essen gehen? Er hat gesagt, guten Appetit, lassen Sie sich schmecken. Denn wenn jemand nicht verurteilt ist und die Pizza in Ordnung ist, kann ich da ja nicht jemand einfach mal so unter den Verdacht stellen. Was wir machen konnten, ist zu erklären, wie die Drangheta funktioniert. Es ist ja eine Mischung aus archaisch anmutender Folklore und modernem Turbokapitalismus der kriminellen Art.
Also da sind Sie dann hellhörig geworden?
Da haben wir gedacht, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir ein bisschen mehr rausfinden.
Und was haben Sie dann mehr rausgefunden?
Bei dem Thema sind wir schon auf ziemlich viel Schmallippigkeit gestoßen. Es war einfach keine Bereitschaft, da jetzt überhaupt die Frage mit uns zu diskutieren, welchen Umfang hat das Phänomen, wer spielt da eine Rolle. Sondern da sind wir eher auf Schweigen gestoßen. Das war aber nicht durch die Bank so. Es gab auch Leute, die uns was erzählt haben. Ein Fall, der mir in Erinnerung geblieben ist, da gab es mal eine Parlamentswahl. Und da waren dann auch die Auslandsitaliener wahlberechtigt. Und bei einem der Kandidaten wurden wohl hier in Fellbach systematisch Stimmzettel eingesammelt.
2008 war das, da hat in Italien wurde ein neues Parlament gewählt.
Und da ist der Unternehmer Nicola G. eben für die ehemalige Partei von Silvio Berlusconi angetreten. Die heißt Popolo della Libertà, irgendwie sowas.
Und da hat er dann so viel Stimmen direkt bekommen, oder wie?
Ja, genau, von im Ausland lebenden Italienern. Und vor allem 25.000. Eben aus Fellbach. Und 25.000 Stimmen, mehr oder weniger, das macht tatsächlich was aus, wenn es knapp ist.
Das ist auch super, das ist so auffällig.
So fädeln die das ein?
Da gab es wohl so eine Art Telefonmarketing. Also da müssen wohl Wählerlisten verfügbar gewesen sein. Da haben Leute Telefonanruf gekriegt. Gib deinen Stimmzettel bitte in dem Treffpunkt in Fellbach ab, so eine Art Clubheim.
Dieser Interclub, also ein Treffpunkt für Fans des Fußballclubs Inter Mailand, der gehörte Domenico P.
Der hatte einen Fischladen in Fellbach und soll ein guter Freund von Mario L. gewesen sein. Zusammen haben die zwei auch diese kalabrischen Abende in der alten Kelte ausgerichtet. Und von Domenico P. werden wir in der Folge 4 noch mal mehr hören.
Du kriegst 50 Euro in bar auf den Tisch. Und das haben uns Leute bestätigt, die gesagt haben, ja, meine Eltern haben auch einen Anruf gekriegt.
Also irgendwie ist es ja schon auch ein bisschen witzig, ne? Also das Ganze ist ja gar nicht hier aufgefallen, sondern in Italien, oder?
Ja, das ist in Italien aufgefallen. Und zwar, pass auf, die haben ja diese ganzen Stimmzettel bekommen. Und ja, dann haben sie sich gewundert, dass eigentlich alle Stimmzettel aus Fellbach irgendwie mit demselben Kugelschreiber gemacht, ausgefüllt wurden. Ja.
Nee, echt jetzt?
Ja. Und das hat dann irgendwie, ja, wenn man da so ein bisschen Massenabfertigung macht.
Oh Mann, das ist echt, also das ist eigentlich echt schon unangenehm.
Pass auf. Und hier steht es auch noch, da hat sich auch der, der diese Kreuzchen gesetzt hat,
ja,
der wurde wohl auch abgehört. Und da hat er sich eben beschwert, was das für ein Deppenjob ist, dass er hier erst die Stimmzettel einsammelt und dann muss er auch noch ankreuzen und dass er die Schnauze voll hat von dem
Scheiß. Klar, wenn du da sitzt, Abend für Abend, musst du 25.000 Stimmzettel ausfüllen. Hätte ich auch keinen Bock mehr.
Gut, da gibt es eine, die wollen gern die Wahlzettel kaufen und man kriegt gleich den Fuffi im Bar. Wir hatten einen relativ eindeutigen Befund, dass es so, sage ich mal, ein halbes Dutzend bis ein Dutzend Personen gibt im Rems-Murr-Kreis, die aus dem einen oder anderen Grund bei Mafia-Ermittlungen auf dem Polizeiradar erschienen waren. Und im Grunde genommen ist das große Problem, sowas wie ein Gesamtbild aus diesen vielen einzelnen verstreuten Mosaiksteinen zu bilden. Wenn nicht die Operation Styx sehr stark von Italien aus betrieben worden wäre, hätte sich daran vielleicht bis heute nichts geändert. Wobei schon wohl Ermittlungserkenntnisse aus Baden-Württemberg eingeflossen sind in das Verfahren in Italien. Die Frage ist nur, ob diese Erkenntnisse bei uns gereicht hätten, um ein Urteil daraus zu bauen.
Das ist doch total krass. Es findet ein massiver Wahlbetrug statt. Ja, nicht jetzt fürs deutsche Parlament, aber der Betrug findet in Deutschland statt. Und dann hat man eine Ermittlung gegen die organisierte Kriminalität.
Das war ja einfach eine der umfangreichsten Ermittlungen. Ne? Das war ja ein Riesenaufwand, was sie gemacht haben.
Also es geht weit über so einzelne Figuren wie Mario L. halt raus. Und dann ist es wirklich ein Netzwerk in Baden-Württemberg. Ja. Und was ist dann, steht dann am Ende in Deutschland oder in Stuttgart, in Baden-Württemberg?
Ja, gar nichts.
Es steht da nichts.
Das ist so krass. Also es hört halt auf mit den Nachrichten. So, die wurden jetzt verhaftet.
Genau.
Und das war's.
Fertig.
Es ist eigentlich die organisierte Kriminalität ist damit auch beendet. So. Müssen wir hier schon links?
Ja, da vorne müssen wir einmal links und dann sind wir auch gleich beim SWR.
Ja.
Ist gleich 11:30. Ich glaube, Michael Gfrörer und Knut Bauer warten schon auf uns.
Ja, die zwei, da bin ich auch echt gespannt. Ne? Die berichten ja schon seit über 30 Jahren über innere Sicherheit und so in Baden-Württemberg. Ja. Die müssen ja echt schon viel mit Mario L. zu tun gehabt haben.
Die waren damals live dabei.
Meinst du, die waren auch mal dort?
Sicher. Die haben sich das mit Sicherheit nicht entgehen lassen, auch mal bei Mario zu speisen.
Sandro Mattioli hat vorhin gesagt, Mario L. soll einer von drei Ansprechpartnern gewesen sein, wenn die Drangheta Geschäfte in Baden-Württemberg machen wollte. Und bei Peter Schwarz haben wir gerade von Domenico P. und seiner mutmaßlichen Wahlbetrugsmasche im Interclub erfahren.
Ja, trotzdem taucht Mario L. eigentlich immer als erstes auf, wenn es um die Mafia in Baden-Württemberg geht. Warum?
Weil er seit Jahrzehnten hier schon unterwegs ist und weil er beispielhaft auch dafür steht, wie sich das Wirken der Mafia auch in Deutschland, speziell hier in Baden-Württemberg, verändert hat. Wie man also von reinen Gewaltverbrechen oder kriminellen Geschäften dann mehr und mehr auch versucht hat, sich in die Gesellschaft zu integrieren.
Und dieser Mario L., der soll eben keiner von diesen klassischen Mafiosi gewesen sein, so wie wir uns das vorstellen. Ne? Tony ja. Soprano oder auch aus dem Paten etc. So sehen diese Leute nicht aus, ne? Wie man sie so aus den Filmen kennt. Die sind viel weniger Gangster und viel mehr eloquenter Geschäftsmann.
Ja, es ergibt eigentlich auch echt Sinn. Also, wenn man sich den so anguckt, der sieht halt wirklich so gar nicht gangstermäßig aus, ne?
Mario L. war im Prinzip in Baden-Württemberg der erste dieser Kaufleute, der das ja dann auch perfektioniert hat mit seinen Kontakten in die Gesellschaft, zur Politik, dass man eben andere Geschäfte anbahnt als die klassischen, wo man halt ohnehin dann im Visier der Ermittler ist. Vielleicht gar nicht als Mafia-Organisation, sondern als Drogenhändler oder als Waffenschieber.
Also er war Deutschland-CEO, der Drangheta, oder der Stuttgart-CEO.
So könnte man ihn bezeichnen.
Das letzte Mal, wo ich mich daran erinnere, wo ich mal mit einem wirklich damals hochrangigen OK-Ermittler vom baden-württembergischen Landeskriminalamt zusammensaß, war vor ca. 6-7 Jahren. Da haben wir uns über die Aktivitäten der Drangheta in Baden-Württemberg, Siegen, Heidelberg, Waiblingen, Stuttgart und so weiter unterhalten. Und irgendwann stellten wir ihm die Frage, welche Bedeutung hat eigentlich Mario L. In Baden-Württemberg, in Deutschland, für diese Organisation? Dann haben wir ihn gefragt, ist es jetzt eher die Regionalliga oder ist es die Bundesliga? Daraufhin sagt er, das ist Champions League innerhalb Deutschlands für die Drangheta.
Ist denn seit der war ja dann 2018 die Operation Stiege oder Styx, wie sie bei uns genannt wird, ist denn daraus etwas in Baden-Württemberg mal erwachsen?
Gar nichts. Aus meiner Sicht überhaupt gar nichts. Da hat man sich auf die Schultern geklopft, hat sich gefeiert für den Ermittlungserfolg und jetzt haben wir sie am Wickel. Dann sind sie eingefahren und dann auch teilweise ja rechtskräftig verurteilt worden und das fand man ganz toll. Und siehst du, es funktioniert doch und wir sind doch gut aufgestellt. Das sind so die üblichen Floskeln, die da kommen, aber es hat sich nichts, gar nichts entwickelt daraus.
Habt ihr den Eindruck, dass es überhaupt gewollt ist, in diese Richtung in Baden-Württemberg da was zu unternehmen? Oder sagt man sich einfach, naja?
Ich mache da ein großes Fragezeichen, ob das wirklich politisch gewollt ist. Man müsste dann, wenn es wirklich politisch gewollt wäre, andere Anzeichen erkennen und sehen, was das Aufspüren von illegalen Machenschaften anbelangt. Und dann sieht man dahingehend relativ wenig.
Politik handelt immer nur dann, wenn Druck da ist.
Also, dass da nicht genug politischer Druck da sein soll, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Ja, da weiß man nicht, ob man lachen oder heulen soll.
Ja, also gesagt, die Drangheta, die hat alleine in Deutschland, ja, also es sind ja immer nur Schätzungen, aber die soll alleine in Deutschland jedes Jahr 50 Milliarden Euro umsetzen.
Stell dir mal vor, was man mit 50 Milliarden Euro machen könnte.
Und wie viele Schulen man bauen könnte.
Total, Kindergärten, alles Mögliche.
Und ich meine, klar, die sind hier auf dem besten Weg, sich hier einzunisten. Selbst auch in Baden-Württemberg, ne, wo wir immer so stolz sind auf diese starke Wirtschaft hier, einfach das auszuhöhlen.
Ja.
Das ist dann alles nicht genug Druck, oder was?
Im kalabrischen Catanzaro findet im Jahr 2019 der Prozess gegen die festgenommenen Mafiosi aus der Operation Styx statt. Und es ist der bis dahin größte Mafia-Prozess. Im Akkord werden da die Urteile gefällt.
Mario L. wird in erster Instanz zu 10 Jahren und 8 Monaten Haft verurteilt, wegen Erpressung und Zugehörigkeit zur Mafia. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, ist Mario L. nicht irgendeiner, sondern ein zentraler Akteur der Drangheta in Deutschland.
Aber wie soll er das überhaupt gemacht haben? Mutmaßlich eine so beispiellose Karriere innerhalb der italienischen Mafia in Stuttgart hinzulegen.
Haben ihm möglicherweise seine guten Kontakte in die schwäbische Politik geholfen? Nächstes Mal bei Mafialand.
Mario ist einer meiner besten Freunde.
Das ist natürlich Günther Herr Oettinger. Den kennen Sie sicherlich. Den Kommissar aus Brüssel, ehemaligen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg.
Was die Affäre besonders spektakulär machte, war die Tatsache, dass damit zum ersten Mal ein Mafioso Verbindungen zur süddeutschen Politikerszene aufnehmen konnte.
Das ist so eine Art Freundschaft geworden?
Ja, mehr wie Freundschaft. Wir kennen den Hertinger schon seit 16 Jahren.
Mafialand, die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L., ist eine Produktion von 190p im Auftrag des Südwestrundfunks.
Executive Producer sind Saha Essler und Oliver Miske.
Redaktion SWR, Stefan Orner und Manuel Dörflinger. Gesamtleitung SWR, Carola Oldenkott.
Skript und Dramaturgie, Helena Piontek und Birgit Tanner.
Producerin, Laura Freialdenhofen. Schnitt und Sounddesign, Jonas Knopf und Jonas Hipper. Musik, Felix Schneider.
Danke an Jakob Baumer für die dramaturgische Beratung und an Marie-Claire Schneider für die Bereitstellung des Archivmaterials. Und vielen Dank auch an unsere italienischen Kollegen Silvio Motta und Carmen Tè.
Ihr bekommt von True Crime nicht genug? Dann habe ich hier noch eine Empfehlung für euch. Sprechen wir über Mord. Dort sprechen ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt und der ehemalige Bundesrichter Professor Dr. Thomas Fischer über wahre Verbrechen. Den Podcast findet ihr natürlich in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.